Also Daria, es geht jetzt um einen Mordprozess. Und zwar nicht einfach einen Mordprozess, sondern einen Vatermord. Das ist wahrscheinlich das schlimmste Verbrechen im alten Rom.
Ja, dass man, wenn man quasi gegen seinen Pater vorgeht, dann geht man indirekt auch gegen den Staat vor. Da bringt man gewisse Sachen im Staat ziemlich ins, wie sagen wir dem, ins Beben.
Ist jetzt der Pater Familias, der da ermordet worden ist, ist das ein römischer Senator gewesen?
Er hat zum Senatsadel gehört, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also er war angesehen gewesen.
Also die höchste Schicht.
Richtig.
Träger vom Staat. Ja, natürlich ist es ein Verbrechen am Staat.
Aber es ist eigentlich das Konzept von, was macht der Pater Familias eigentlich? Also Rom versteht sich ja selber immer als Familie, quasi, sinnbildlich. Und etwas vom Schlimmsten ist halt wirklich gegen die eigene Familie.
Ja, und man muss ja auch sagen, die Familienstruktur ist ja so, dass der Pater Familias hat über seine Familie frei können verfügen. Also er war ja auch der einzige Stimmberechtigte.
Richtig, und ich glaube, in der Anfangsphase hat auch er Recht ausgeführt in der Familie selber. Also das heisst, wenn irgendetwas war, hat er Macht, um seine Söhne zu verbannen oder andere Sachen quasi erwirken. Und das hat sich dann weiterentwickelt.
Also wir sind jetzt 80 vor Christus.
Genau.
Jetzt, wenn man das Plädoyer liest vom Cicero, also es ist spannender als ein Krimi.
Das ist super.
Also, kümmern wir uns mal um die Narratio, also um den Sachverhalt. Also der alte Russius ist ein wohlhabender Bürger aus Ameria.
Genau.
Er ist aber in Rom ermordet worden.
Richtig, das heisst, er wird bei einem von seinen Gastmahl zu Besuch gewesen sein oder noch in einem römischen Bad und auf dem Heimweg wird er ermordet.
Jetzt gemäss der Sachdarstellung von Cicero ist der Mord begangen worden von zwei Verwandten vom Russius.
Richtig.
Weißt du, wie die heißen? Also wie wollen wir die nennen? Also einer ist der T. Russius Capito und der andere ist der T. Russius Magnus.
Also einfach Capito und Magnus, würde man sagen.
Capito.
Und Magnus. Also es sind ihre Beinamen.
Also aber weißt du, dass wir jetzt fürs Weitere nicht jedes Mal die ganzen Namen müssen sagen?
Ja, einfach Capito und Magnus, wieso werden sie auch unterschieden? Also gut, quasi anhand vom dritten Namenselement.
Sind denn das enge Verwandte vom Opfer?
Ich glaube, so etwas wie Cousin, also vom Ruscius selber, vom Sohn. Also ich nehme an, sie sind Kind
vom Brüder.
Ja, so etwas müsste es sein. Also nicht so weit weg.
Und eben der Cicero stellt es so dar, dass die zwei sollen den Mord begangen haben und das dann dem Sohn wollen in die Schuhe schieben. Jetzt gibt es ein paar Indizien für die Theorie, die er benennt. Ein Indiz ist, dass die Ermordung noch in der Nacht, wo es passiert ist, nach Ameria gemeldet worden ist, und zwar zum Capito. Und der Bote, der das am Capito soll gemeldet haben, ist ein entfernter Freund von Magnus.
Ich glaube, Glaucus hat er geheißen. Und also die Ironie an der Geschichte ist, der Leichnam ist eigentlich noch warm, er geht los, er macht die 60 oder 80 Kilometer durch die Nacht durch und dann kommt die Todesnachricht nicht ins Haus vom Sohn, um zu sagen, hey, dein Vater ist gestorben, sondern eben eigentlich beim Find quasi.
Also Moment, das ist einfach die Sachdarstellung vom
Cicero,
wo nicht Beweis geführt wird.
Nein.
Dann kann man quasi sagen, follow the money, weil das Erbe landet dann zum Teil beim Capito und beim Magnus. Und das mit der tatkräftigen Unterstützung von einem Cornelius, und jetzt muss man helfen, Chrysogonus. Und das ist ein freigelassener Sklave.
Im Dienst vom Sulla.
Vom Sulla, das ist ganz entscheidend. Und der Sulla ist wer?
Der Sulla ist im Prinzip der vorhergehende Diktator. Also der gehört eigentlich zu den Optimaten, zum Senatsadel. Und der hat dann irgendwann vor 80 vor Christus ja den Konflikt mit den Popularen. Also es gibt dort Ärger wegen der Heeresreform. Dann gibt es das hin und her und hin und her. Und er übernimmt dann das Amt vom Diktator nach Bürgerkrieg. Und Diktator ist ja wertefrei in der Antike. Das ist einfach der, der das Wort führt für gewisse Zeit. Und dann räumt er die auf. Also einfach formuliert. Das heisst, er löscht seine Gegner aus und setzt die Proskriptionsliste ein. Das heisst, man kann Namen draufsetzen von Leuten, die man im Prinzip nicht mehr will, bös gesagt. Also das heisst, all die Popularen werden ausgemerzt. Und wenn ich auf die Liste komme, bin ich vogelfrei. Das heisst, ich werde ermordet und mein Vermögen wird versteigert.
Genau. Jetzt nochmal schnell zurück. Also entscheidend ist, dass der Chrysogonus den ich nie wieder richtig aussprechen würde, wo quasi am Capito und am Magnus hilft, ist politisch geschützt. Von oberster Stelle.
Aber nicht offiziell.
Also nein, nein.
Aber niemand wagt ihn anzulangen, weil man weiss, er ist die rechte Hand vom Sulla.
Und genau.
Proskriptionslisten sind eigentlich schon zur Zeit von dem Fall und auch zur Zeit vom Mord am Sextus Roscius. Das ist noch wichtig zu sagen.
Was heisst Proskription?
Das heisst eigentlich wirklich so aufschreiben, also nach vorne schreiben. Das ist so eine Liste, wo du aufgeschrieben wirst, wo man eigentlich öffentlich sieht, dass dein Name auf dieser Liste ist. Pro meint immer etwas, wo du nach vorne trägst.
Und wenn du in dieser Liste bist, dann darfst du straffrei getötet werden. Mhm. Oder es ist sogar gerade noch weiter. Als römischer Bürger hast du sogar die Pflicht, jemanden, der auf dieser Proskriptionsliste steht, zu ermorden. Mhm. Und, ja.
Richtig. Und ich meine, es ist natürlich ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Oder? Das heisst, es kommen Leute auf die Liste, die nicht draufgehört haben. Und es haben sich dann die sogenannten Sikari ausgebildet. Das sind so die Meuchelmörder, die dann einfach im Prinzip Kopfgeldmäßig durch die Straße ziehend und die Leute straffrei ermordet.
In unserem Fall ist jetzt die grosse Frage, ist der Sextus Roscius, ist der zu Recht auf dieser Proskriptionsliste gestanden oder nicht?
Das ist ja das, was der Cicero diskutiert und eigentlich sagt, man hat seinen Namen schon nach Ablauf von der Frist draufgesetzt.
Genau. Was außergewöhnlich ist, aber für die Verteidigung ist es immer wesentlich. Du hast in einem früheren Podcast gesagt, dass der Cicero weiss, dass es gut ausgeht. Und es gibt nämlich eine einfache Verteidigungsstrategie, die sicher mit einem Freispruch enden würde. Aber diesen Weg wählt eben der Cicero nicht. Und zwar darum, wenn der Ermordete tatsächlich zu Recht auf der Proskriptionsliste gestanden wäre, dann wäre er ja vogelfrei gewesen und der Sohn hätte sogar die Pflicht gehabt, ihn zu ermorden. Das heisst, eigentlich könnte die Verteidigung nur kommen und sagen, ja, er steht ja auf der Proskriptionsliste, man frage bitte da den Chrysogonus und es gibt ihm einen Freispruch. Mhm. Aber diesen Weg wählt man ausdrücklich nicht.
Nein, aber das ist ja auch ein bisschen das, was einem so ein bisschen stutzig macht. Also im Prinzip könnte man es ja vergessen. Also sagen wir, sie kommen dann durch, sie schreiben dann auf die Liste und dann wäre es ja wie erledigt. Wieso muss jetzt quasi der Roscius Junior noch dran glauben?
Nein, aber es geht eben ums Vermögen. Also der alte Roscius ist auf der Liste, wird ermordet, sein Vermögen wird versteigert und landet beim Capito, Magnus und Chrysogonus. Und wenn man natürlich kommt und sagt, ja, der alte Roscius, man ist verspätet, hat er auf die Liste gesetzt, dann kann man ja sagen, okay, er ist verspätet, er ist ermordet worden, aber dann muss das Vermögen wieder zurück an die Familie. Mhm. Also im Hintergrund ist es ein Kampf ums Vermögen und gar nicht ein Kampf, wer ist wirklich der Täter?
Also ich glaube, es geht ja ein bisschen darum, dass die drei, die darin verwickelt sind, das Vermögen in Ruhe können, geniessen, verprassen im weitesten Sinn. Und darum muss einfach der Sohn noch weg. Und sie versuchen ihn ja eigentlich zu ermorden. Also sie wollen ihn ja eigentlich auch loswerden. Seit der Zeit,
ich möchte noch mal sagen, dass all die Proskription spielt eben auch bei den Richtern eine Rolle. Weil das sind natürlich auch Günstlinge von dieser Proskription. Also es profitieren ein bisschen alle von dieser Liste. Und das ist natürlich dann auch ein Problem beim Cicero, bei seinem Plädoyer. Also er kann das nicht zu offen ansprechen, den Kampf ums Vermögen, weil dann hat der Richter Angst, ja gut, wenn wir jetzt da eine Ausnahme machen, wo führt denn das an? Mhm. Also es geht dann plötzlich auch um Eigeninteresse von der Richter.
Das und plus einfach die Furcht von dieser, also die Gesetzlosigkeit oder überhaupt von dieser Proskriptionsphase ist einfach noch so riesig, dass niemand wirklich wagt, gegen das vorzugehen. Wenn der Sulla notabene hat sich ja dann zurückgezogen aufs Land, also der hat sein Amt abgegeben und ist gegangen, aber trotzdem irgendwie liegt es noch quasi in der Luft und niemand hat wirklich Lust, sich da gross dagegen zu stemmen.
Du hast es angesprochen, man versucht dann den Sohn, der jetzt angeklagt ist, zu ermorden. Behauptet der Cicero, und der flüchtet darum von Ameria nach Rom, in ein befreundetes Haus.
Mhm. Er findet dann Zuflucht bei den Mittellern, die dann im Prinzip Hilfe suchen für ihn.
Genau, und das ist dann die Geschichte vom Cicero. Drum, jetzt hat man ihm schon alles Vermögen weggenommen, dem armen Roscius Junior, hat den Vater ermordet und jetzt verklagt man ihn auch noch an und will ihn verurteilt sehen. Mhm. Was ist das Urteil für einen Vatermord?
Das ist, wie sagt man dem, sehr eine merkwürdige Bestrafung eigentlich. Also man wird auspeitscht und dann in einen Sack hineingenäht. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, einer Schlange, einem Affe und einem Gügel. Und dann wird man in die Tiber hineingeschmissen.
Also Todesurteil.
Mhm. Und das ist eine sehr symbolische Bestrafung. Also im Prinzip darf der Täter, also der Frevel, dass man den eigenen Vater ermordet hat, der darf eigentlich das Tageslicht nicht mehr sehen, der darf auch nicht wirklich beerdigt werden. Das ist dann so ein Zwischending, so das symbolisch Bestrafen eigentlich.
Die Anklage hat einen erfahrenen Berufskläger übernommen, also nicht einfach irgendjemand. Der hat geheissen Erucius.
Erucius, ja.
Dann haben wir einen Zeuge einvernommen, oder als Zeuge geladen, ist nur der Capito. Mhm. Und zwar von der Klägerseite. Und wie wir es jetzt schon wiederholt angesprochen haben, tut der Cicero macht den Ankläger zu den Tätern. Also er kehrt den Spiess um. Mhm. Jetzt nochmal da, ja. Wir haben es schon mal besprochen. Also wir haben gesagt, der Cicero kann gar nichts, riskiert selber nichts an Körperlichem, kommt kein gekauftes Stirn über, weil er nicht der Ankläger ist. Mhm. Aber indem er derart klar die eigentlichen Kläger als Mörder benennt, ändert das etwas an deiner Einschätzung?
Das was?
Ja, dass er ja, indem er den Spiess umkehrt und sagt, nein, nicht mein Mandant ist der Täter, sondern ihr. Also er führt ja wie einen Gegenprozess.
Ja, das stimmt, aber er riskiert trotzdem nichts. Er ist ja nicht in der eigentlichen offiziellen Klägerposition, würde ich sagen. Er dreht es einfach um. Und er ist sehr vorsichtig. Und da kommt eben nochmal das rhetorische Element rein. Also eigentlich wirklich zurückgeben tut er ja nur denen drei. Also zum Beispiel lässt er Sulla ja in Ruhe.
Ja, ja, und auch der...
Also der Chrysogonos kommt auch nicht so... Der sagt es schon auch klar an gewissen Stellen, aber im Prinzip geht er gegen den Capito und den Magnus vor. Mhm.
Was aber auch zwei römische Bürger sind.
Ja, das stimmt, aber auf der anderen Seite ist das natürlich...
Also das ist ein legitimes Verteidigungsmittel, den Spiess umzukehren, ohne dass man dann automatisch eine Rolle hat wie der Ankläger.
Ja, es spiegelt eigentlich die Argumentation, also, das hast du vorher gesagt, die Refutatio wieder, oder? Also das heisst, er klagt sie schon indirekt an, aber indem er sie eigentlich, also ihre Argumentation entkräftet, oder? Also es wirkt dann wie eine Anklage, aber das ist alles Teil von der Argumentatio selber, eigentlich. Mhm. Und das kann er ja gut machen.
Super spannend. Ich bin dann gespannt, wenn wir in einem nächsten Podcast einmal diskutieren, für wie plausibel wir da das inhaltliche Plädoyer vom Cicero anschauen.